Deutschlandfunk. Sport.
Der 9. Meistertitel in Folge für den FC Bayern München. Gemeint sind die Männer in der Bundesliga, aber auch bei den Frauen stehen die Bayern kurz vor dem Titelgewinn. Das ist das erste Thema im Sport in der Radionacht heute von Matthias Friebe.
Zweiter gegen Erster. Das Topspiel im deutschen Frauenfußball zwischen Wolfsburg und Bayern. Gestern trennten sich beide Teams am drittletzten Spieltag 1:1 unentschieden. Burkhard Tillner berichtet.
Die Spielerinnen des FC Bayern München sind nach dem 1:1 beim VfL Wolfsburg dem Meistertitel ein großes Stück näher gekommen. In einer intensiv geführten Partie ließen die Münchnerinnen nur wenig Gelegenheiten für den heimischen VfL zu und gingen in der 34. Minute durch Sidney Lohmanns Volleyschuss aus 8 Metern in Führung. Wolfsburg steckte nie auf und berannte bei sommerlichen Temperaturen das Bayern-Tor, aber echte Chancen blieben lange aus. Da aber auch die Bayern-Spielerinnen beste Kontergelegenheiten ausließen, wurde es noch höchst spannend, als Payor der Ausgleich in der 81. Minute gelang. Dieser Endstand konserviert den Vorsprung der Bayern auf den VfL Wolfsburg von 2 Punkten. Die Bayern-Frauen sind damit dem Meistertitel 2 Spieltage vor Ende der Saison sehr nahe.
Und damit kommen wir zu den Männern. Abstiegskampf in der Bundesliga, und da erwischte der erste FC Köln gestern gegen Freiburg einen rabenschwarzen Tag, von dem Burkhard Hupe erzählt.
Ein herber Rückschlag im Abstiegskampf für den ersten FC Köln, denn die Kölner verloren gegen Freiburg nicht deshalb mit 1:4, weil Freiburg so gut war. In Durchgang 1 zeigte Köln eine ganz schwache Leistung und Freiburg kam zu 2 einfachen Toren durch Petersen und Demirovic. Nach dem Wechsel eine wütende Aufholjagd der Kölner. Andersen schaffte früh den Anschluss. Duda verschoss danach einen Foulelfmeter und der vermeintliche Ausgleich durch Thielmann kurz vor dem Ende zählte nicht, weil Hector den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte. Danach folgten noch 2 blitzsaubere Kontertore durch Grifo und Schmid. Und am Ende stand für die Kölner die bittere Erkenntnis, eine gute Halbzeit ist im Abstiegskampf einfach zu wenig.
Keinen richtigen Schritt aus dem Keller machten auch Berlin und Bielefeld im direkten Duell. Lars Becker hat keine Tore im Olympiastadion gesehen.
Ein Punkt für Hertha, ein Punkt für Bielefeld. Keines der beiden Teams kann sich nach der Nullnummer im Olympiastadion aus der Abstiegszone befreien. Bielefeld mit einer starken Vorstellung über die gesamte Spielzeit mindestens gleichwertig und vor allem in der ersten Halbzeit mit einigen Gelegenheiten. Herthas Córdoba traf den Pfosten. Die Berliner offensiv erstaunlich ungefährlich, ohne echte Durchschlagskraft. Am Ende steht ein 0:0, das beiden immerhin ein kleines Stückchen weiterhilft. Hertha und Bielefeld weiter punktgleich auf den Rängen 14 und 16. 2 Zähler vor Köln auf dem direkten Abstiegsplatz.
Fast sicher gerettet ist dagegen Mainz 05. Die Mainzer holten im Derby in Frankfurt einen Punkt, von dem uns Martina Knief erzählt.
Für Eintracht Frankfurt ist der eine Punkt zu wenig. Mainz hat mit dem Unentschieden immerhin ein Zwischenziel erreicht, denn die Mainzer können jetzt nicht mehr direkt aus der Bundesliga absteigen. Die Gäste begannen druckvoll und aggressiv und belohnten sich mit dem frühen 1:0 durch Onisivo in der 11. Minute. Die Frankfurter waren spielerisch ganz schwach und brachten sehr wenig zustande. Als Onisivo in der 75. Minute die große Chance zum 2:0 nicht nutzte, erwachte wenigstens der Kampfgeist der Eintracht. Und der wurde in der 85. Minute durch den Ausgleichstreffer von Rustic belohnt. Das 1:1 nützt den Mainzern also mehr als den Frankfurtern, die im Rennen um die Champions League einen Rückschritt hinnehmen mussten.
Fast zurück in der Bundesliga nach 11 Jahren ist der VfL Bochum. Nach dem 5:1 gegen Regensburg fehlt nur noch ein Sieg. Außerdem gestern Heidenheim-Sandhausen 2:1 und Aue gegen Paderborn 3:8. Was sagt die aktuelle Affäre im DFB? Genau wie die aktuellen Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann eigentlich über Verbandsstrukturen aus. Im Deutschlandfunk Sportgespräch haben wir gefragt, sind diese großen Verbände unregierbar? Mit dabei unter anderem der Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer. Er sagt über viele Top-Funktionäre:
Das sind lauter ältere Herren, die oft schon 40 Jahre Funktionärskarriere hinter sich haben. Also die haben eine gewisse Professionalität. Die Frage ist nur, wofür sie sie einsetzen. Und sie setzen sie in den meisten Fällen nicht dafür ein, dass der Sport so funktioniert, wie er das Bild von sich gibt, sondern sie setzen sie auf eine eher neofeudale Art und Weise ein, auf eine Art des Sportklüngels.
Ein Auszug aus unserem Sportgespräch, das Sie gerne online nachhören können auf deutschlandfunk.de/sport. Bei der Europameisterschaft in Italien geht es für die Slalomkanuten auch um die Olympiatickets. Die EM-Bilanz von Andreas Hönig.
Sideris Tasiadis vertritt Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dem Augsburger reichte bei der EM in Italien der Bronzerang, um sich und dem Deutschen Kanuverband den letzten verbliebenen Quotenplatz im Kanadier zu sichern. Sein Leipziger Konkurrent Franz Anton erwischte keinen guten Lauf und kam mit einer Torberührung und zwei Strafsekunden nur auf Platz 8. Für Tasiadis werden es die dritten Olympischen Spiele. Anton hat seine erste Teilnahme im Kanadier einer damit verpasst. Neuer Europameister ist der Franzose Denis Gargaud-Chanu. Über eine Bronzemedaille freute sich bei den Frauen nach einem fehlerfreien Lauf auch Tasiadis-Vereinskollegin Elena Apel. Den Titel holte sich die Spanierin Mirin Lascano.
Und wir bleiben noch kurz in Italien. Auftaktwochenende beim Giro d'Italia, der ersten großen dreiwöchigen Rundfahrt der Radprofis. Die erste vollständige Etappe gestern nach dem Prolog holte sich ein Überraschungsmann, wie Holger Gerska erzählt.
Mit diesem ersten Massensprintsieger hatten wohl nur wenige gerechnet. Der deutliche Erfolg des Belgiers Tim Merlier ist eine faustdicke Überraschung. Der belgische Meister des Jahres 2019 ist im Alter von 28 Jahren zum ersten Mal bei einer solch großen Rundfahrt dabei und gleich der Sieger der zweiten Etappe. Deutlich hinter ihm die beiden besten Italiener, der Europameister Giacomo Nizzolo und Bahnrad-Olympiasieger Elia Viviani. Platz 4 belegte der Niederländer Dylan Groenewegen in seinem ersten Rennen seit August. Er hatte damals bei der Polen-Rundfahrt den Horrorsturz seines Landsmanns Fabio Jakobsen verschuldet und war seitdem gesperrt. Diese Sperre lief erst direkt vor dem Giro aus, umso bemerkenswerter der vierte Platz direkt vor dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan. Der Slowake war also Bester der deutschen Bora-Mannschaft. Deren Topsprinter Pascal Ackermann bereitet sich auf die Tour de France vor, ist also in Italien nicht am Start. Das rosa Trikot bleibt nach dieser Flachetappe durchs Piemont auf den Schultern des Zeitfahrweltmeisters Filippo Ganna.